Im Moment findet im Nahen Osten ein entscheidender Krieg statt. Es ist einer, der eine ganze Reihe von Übeln ans Licht bringt und alle möglichen globalen Auswirkungen hat. Dabei geht es nicht um die Invasion Israels in Gaza oder den Konflikt zwischen dem Iran und Israel. Ich spreche vielmehr von Barack Obamas Krieg gegen Benjamin Netanyahu. Die Vereinigten Staaten befinden sich in einem Wahljahr und wieder einmal geht es um die Zukunft der Vereinigten Staaten. Aber Barack Obama hat sich auch sehr für die Wahlen in Israel eingesetzt. Und warum? Nun, der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hat als eine Art Wächter fungiert, der zumindest die nahöstliche, wenn nicht gar die globale Agenda von Barack Obama entlarvt. Schon seit 2009 sind Benjamin Netanyahu und Barack Obama zerstritten. Anfangs versuchte Netanyahu, gute Beziehungen zu dem neuen Präsidenten aufzubauen, aber er schrieb, dass Obama die Handschuhe auszog, als wir zur Palästinenserfrage kamen. Er sagte, dass Obama Israel die Schuld für den arabisch-israelischen Konflikt gab. Er forderte eine Zwei-Staaten-Lösung und sagte, dass kein einziger Ziegelstein zu einer israelischen Siedlung hinzugefügt werden dürfe. Dann kam Barack Obamas Kairoer Rede, ebenfalls im Jahr 2009, in der er vor allem dies sagte.
Keine einzelne Nation sollte sich aussuchen, welche Nation Atomwaffen besitzt.
Das war ein Zeichen dafür, dass er damit einverstanden war, dass der Iran die Bombe bekommt. Und Benjamin Netanyahu hat sich dem entschieden in den Weg gestellt. Obamas Bemühungen, Netanyahu zu entthronen, begannen mit öffentlichen Brüskierungen und Kritiken. Und Amerika ist der wichtigste Verbündete Israels. Die israelischen Wähler wollen im Allgemeinen, dass sich ihre Führer gut mit den USA verstehen. Indem er seine Missbilligung zum Ausdruck brachte, wollte Obama die Wähler davon überzeugen, Netanyahu zu stürzen, und das taten sie nicht. Während der gesamten Amtszeit von Herrn Obama baute sich dieser Konflikt auf und eskalierte, bis er im März 2015 seinen Höhepunkt erreichte. Das war der Zeitpunkt, an dem Benjamin Netanyahu sich die permanente Feindschaft der Obama-Regierung zuzog. Er ging in den Kongress und hielt eine eindrucksvolle Rede, in der er das Atomabkommen mit dem Iran anprangerte. Hier eine Kostprobe davon.
Dieses Abkommen wird kein Abschied von den Waffen sein. Es wäre ein Abschied von der Rüstungskontrolle. Und der Nahe Osten würde bald von nuklearen Stolpertreten durchkreuzt werden. Eine Region, in der kleine Scharmützel große Kriege auslösen können, würde sich in ein nukleares Pulverfass verwandeln. Wenn jemand glaubt, dass mit diesem Abkommen die Sache vom Tisch ist, irren Sie sich. Wenn wir diesen Weg einschlagen, werden wir mit einem viel gefährlicheren Iran, einem mit Atombomben übersäten Nahen Osten und einem Countdown zu einem potenziellen nuklearen Albtraum konfrontiert.
Es war auch eher eine allgemeine Warnung an die Welt, die Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Es war wirklich eine Wächterbotschaft. Hier ist ein weiterer Abschnitt.
Meine Freunde, es ist nicht leicht, dem Iran die Stirn zu bieten. Sich gegen finstere und mörderische Regime zu stellen, ist es nie. Bei uns ist heute der Überlebende des Holocaust und Nobelpreisträger Elie Wiesel. Elie, Ihr Leben und Ihre Arbeit inspirieren uns dazu, den Worten nie wieder eine Bedeutung zu geben. Und ich wünschte, ich könnte Ihnen versprechen, Elie, dass die Lehren aus der Geschichte gezogen worden sind. Ich kann die Führer der Welt nur dringend bitten, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen, die Zukunft nicht der Gegenwart zu opfern, die Aggression nicht zu ignorieren, in der Hoffnung, einen Scheinfrieden zu erlangen.
Und das war nur eine von vielen großen Reden, die Benjamin Netanyahu gehalten hat. Im Jahr 2014 sprach er vor den Vereinten Nationen, und hier sind einige seiner Worte.
In unserer Zeit werden die biblischen Prophezeiungen wahr. Wie der Prophet Amos sagte, werden sie zerstörte Städte wieder aufbauen und sie bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihren Wein trinken. Sie werden Gärten bebauen und ihre Früchte essen. Und ich werde sie auf ihren Boden pflanzen, damit sie nie wieder entwurzelt werden.
Er hat vor der UNO über biblische Prophezeiungen gesprochen. Ein Weltführer, der an die biblische Prophezeiung glaubt. Er hat vor der UNO ein starkes Zeugnis abgelegt. Er stellte den Iran bloß, er stellte das Versagen der UNO in dieser Rede bloß. Etwas, das wir heute mehr und mehr sehen. Und der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry, widmete eine ganze Sendung des Schlüssel Davids, um über diese Rede vor den Vereinten Nationen zu sprechen. Hier ist ein Ausschnitt aus dem Schlüssel Davids.
Den Weg des Friedens kennen sie nicht in dieser Welt. Aber Abraham kannte ihn, Amos kannte ihn. Sie kannten den Weg des Friedens. Und hier stand Herr Netanyahu vor all diesen uneinigen Nationen. Nennen wir es, was es ist. Sie sind nicht geeint. Das waren sie noch nie. Aber er stand vor ihnen und sprach von einem Holocaust. Einem potenziellen Holocaust, der alles menschliche Leben auf dieser Erde auslöschen würde. Ist es nicht an der Zeit, dass jemand eine Lösung findet?
Er wies am Ende des Schlüssels Davids darauf hin, dass sich die biblische Prophezeiung in unserer Zeit erfüllt, aber nicht ganz so wie die von Amos, nicht ganz so wie Benjamin Netanyahu es beschrieben hat. Die Prophezeiung, die er im Buch Amos über eine Zeit des großen Friedens und des Überflusses erwähnt, wird bald eintreffen. Aber im Moment befinden wir uns in der Zeit, die darauf zusteuert. Das Leiden vor diesen Prophezeiungen eines fantastischen Überflusses. Dennoch war die Rede von Herrn Netanyahus ein starkes Zeugnis. Aber wenn ich an seine Warnung von 2015 an den Kongress zurückdenke, wo er sich wirklich gegen das Atomabkommen gewehrt hat, sagen viele, er hätte sich dem Wunsch von Barack Obama, Israels mächtigstem Verbündeten, nach einem Atomabkommen mit dem Iran beugen müssen. Wenn er still und leise hinter den Kulissen gearbeitet hätte, hätte er vielleicht die Politik ein wenig beeinflussen können, aber das hat er nicht getan. Er hat sich wirklich dagegen ausgesprochen. Und diese Rede von 2015 war eine sehr wichtige Rede. Herr Flurry hat auch darüber einen Schlüssel Davids gegeben. Und hier ist, was er sagte.
Es gab viele Menschen, die diese Rede gehasst haben. Es gab andere, die diese Rede, so wie ich es verstehe, sogar liebten. Aber sie wurde von vielen, vielen Menschen auf der ganzen Welt gehört. Und sie stand meiner Meinung nach weit über der Politik. Denn es ging in erster Linie um unser größtes Problem. Das größte Problem der Menschheit heute. Und das ist das Problem des menschlichen Überlebens. Es ging um dieses Thema und es erfüllte die biblische Prophezeiung.
Er hat also eine eindringliche und wichtige Warnung ausgesprochen, die vielen Menschen nicht gefallen hat. Und es lohnt sich, die Bibel hervorzuholen und auf diese Reden hinzuweisen, die Herr Flurry in einigen dieser Botschaften hielt. Wenn wir uns Hesekiel Kapitel 33 ansehen, Benjamin Netanyahu selbst spricht über biblische Prophezeiungen. Schauen wir uns an, was die Bibel über Führung und einige dieser Leute zu sagen hat. In Hesekiel Kapitel 33 und Vers 2 heißt es: Du Menschenkind, rede zu deinem Volk und sprich zu ihnen, wenn ich das Schwert über ein Land bringe, und das Volk dieses Landes nimmt einen Mann aus seiner Mitte und macht ihn zu seinem Wächter. Und er sieht das Schwert kommen über das Land und bläst die Posaune und warnt das Volk, wer nun den Hall der Posaune hört und will sich nicht warnen lassen, und das Schwert kommt und nimmt ihn weg, dessen Blut wird auf seinen Kopf kommen. Denn er hat den Hall der Posaune gehört und sich dennoch nicht warnen lassen. Darum wird sein Blut auf ihn kommen. Wer sich aber warnen lässt, der wird sein Leben davonbringen. Hier geht es also darum, dass das Volk einen Wächter ernennt, der Alarm schlägt über das, was in der Welt vor sich geht. Und der Endzeitprophet Hesekiel, Herr Flurry, schrieb in seinem Buch Hesekiel, ich glaube, Hesekiel 33, 1-6, bricht direkt über die Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs. Gott ließ das Schwert über Israel kommen, um uns zu korrigieren, und ein Mann namens Winston Churchill trat auf den Plan, und das Volk setzte ihn als Wächter ein. Gott hatte seine Hand im Spiel, aber dennoch wählte das Volk Churchill. Das Volk setzt einen Wächter ein. Er schreibt weiter: Herr Churchills warnende Arbeit in den 1930er Jahren erfüllt diese Verse besser als jedes mir bekannte Beispiel in der Geschichte Israels. Der einzige andere moderne Führer außerhalb der Kirche Gottes, der eine ähnliche Warnung wie Sir Winston Churchill ausgesprochen hat, ist der ehemalige israelische Premierminister Benjamin Netanyahu. Das war er zu der Zeit, als diese Broschüre zum letzten Mal gedruckt wurde. Und er sprach in dieser Broschüre weiter über diese Botschaft im Kongress. Es war eine Botschaft im Stil eines Wächters. Und diese Art von Warnung schürt eine Menge Feindseligkeit. Und als Herr Netanyahu 2015 diese Botschaft verkündete, sprach Herr Flurry viel darüber, wie der Druck auf Benjamin Netanyahu nach dieser Warnung dramatisch zunehmen würde. Und das tat er auch. Nur ein paar Wochen nach dieser Botschaft an den Kongress fanden in Israel Wahlen statt. Während dieser Wahl setzte Barack Obama das US-Außenministerium als Waffe gegen Netanyahu ein. Es gab etwa $350.000 für eine Wahlkampfgruppe aus, die für diese jeder außer Netanyahu Agenda warb. Und $350.000 sind für viele Menschen eine Menge Geld. Ich denke, im Hinblick auf Wahlen ist das vielleicht nicht gerade gigantisch, aber es ist ein wichtiges Signal dafür, wo die US-Regierung bei dieser Wahl steht. Dass sie voll und ganz hinter der Anti-Netanyahu-Kampagne steht. Wenn sie das wollen, wenn sie zur Wahl gehen und gegen Netanyahu stimmen, wenn sie eine Kampagne gegen Netanyahu führen, dann haben sie die Regierung der Vereinigten Staaten hinter sich. Einer von Obamas Top-Wahlstrategen, Jeremy Byrd, reiste nach Israel, um die Anti-Netanyahu-Kampagne zu beraten. Es gab eine bestimmte Gruppe, die diese jeder außer Netanyahu-Plattform hatte. Und Barack Obamas eigene Wahlkampfmaschinerie hat sie dabei unterstützt. Trotzdem hat Benjamin Netanyahu die Wahl 2015 gewonnen und ist im Amt geblieben. Aber auch nachdem Barack Obama nach der Wahl 2016 nicht mehr im Amt war, ging sein Programm des Regimewechsels weiter. Donald Trump kam natürlich ins Amt. Er ernannte einen neuen Botschafter in Israel. Aber Obamas Botschafter in Israel, Dan Shapiro, blieb in Tel Aviv, in Jerusalem und in Israel, wo er die Anti-Netanyahu-Maschinerie weiter aufbauen und mit ihr zusammenarbeiten konnte. Das war so wichtig für Barack Obama, dass er selbst nach seinem Ausscheiden aus dem Amt und theoretisch, wenn er sich wie alle anderen Präsidenten der Vereinigten Staaten verhalten hätte, einfach in den Ruhestand gegangen wäre, um ein ruhiges Leben abseits der Politik zu führen. Nun ja, damit hätte er fertig sein sollen. Ich meine, Herr Obama hat das ganz eindeutig nicht getan. Er blieb in der Politik sehr engagiert. Und wenn Sie sich ansehen, wie sehr er sich in Israel im Nahen Osten engagiert hat, dann ist das nur eine kleine Facette davon. Sie haben all diese politische Opposition, all diese Bemühungen, ihn zu stürzen. Im Jahr 2021 zog Joe Biden ins Weiße Haus ein, was praktisch eine dritte Amtszeit Obamas ist. Und schließlich wurde Benjamin Netanyahu im März 2021 aus dem Amt gehoben und durch diese neue Koalition ersetzt. Und die ganze Zeit hat Barack Obamas Maschinerie darauf hingearbeitet, diese Koalition zu bilden, um Netanyahu aus dem Amt zu drängen. Sehr schnell geriet diese Koalition in Schwierigkeiten, denn das Einzige, worauf sie sich einigen konnten, war, dass sie Netanyahu nicht mochten. Sobald er weg war, sie konnten sich auf nichts einigen. Ein Jahr später brach diese Koalition auseinander. Im Dezember 2022 war Benjamin Netanyahu wieder da und Obamas Leute brauchten einen neuen Plan. Und in dieser Zeit beherrschte die Kontroverse um den obersten Gerichtshof in Israel die Nachrichten aus dem Nahen Osten. Der oberste Gerichtshof Israels hat sich selbst die Befugnis erteilt, Gesetze aufzuheben, die ihm nicht gefallen, und zwar nicht auf der Grundlage einer Verfassung oder einer Reihe von rechtlichen Kriterien, sondern weil er ein bestimmtes Gesetz für unangemessen hält. Ich meine, das ist wirklich sehr meinungsbasiert. Es gibt eine Menge Gesetze in Großbritannien und Amerika, die ich für unvernünftig halte. Und wenn ich Richter am obersten Gerichtshof Israels wäre, könnte ich einfach sagen, ja, ich halte dieses Gesetz nicht für vernünftig. Ich glaube nicht, dass dieses Gesetz vernünftig ist. Sie müssen alle gehen. Und so kämpften Netanyahu und seine Unterstützer gegen diesen Machtmissbrauch. Sie haben fast alles, was die Wähler wollten, für unvernünftig erklärt. Gleichzeitig gab es aber auch Befürchtungen, dass ein lahmgelegtes Gericht Israel anfällig für Tyrannei machen würde, und so kam es zu Protesten dagegen. Und Obama und seine Leute nutzten diese Gelegenheit, diese Spaltung, wirklich aus. Sie haben viel getan, um Straßenproteste auf der ganzen Welt zu fördern und die sozialen Medien zu nutzen, und das tun sie nun auch in Israel. Das Außenministerium beginnt, Protestgruppen wie die Bewegung für eine gute Regierung symbolisch zu finanzieren. Es handelt sich um dieselbe Art von Stiftungen, die die Demokraten im Wahlkampf unterstützen. Der neue Israel-Fonds wurde von George Soros Open Society-Stiftungen unterstützt. Sie alle beginnen sich zu engagieren. Der damalige Botschafter der Vereinigten Staaten, Thomas Nides, stellt sich hinter die Anti-Netanyahu-Demonstranten. Er sagte: Ich glaube wirklich, dass die meisten Israelis nicht wollen, dass Amerika sich aus ihren Angelegenheiten heraushält. Und er sprach davon, dass Amerikas Unterstützung für Israel bei den UNO auf Demokratie und gemeinsamen Werten basiere. Er droht damit, dass Amerika Israel bei den UNO im Stich lassen wird, wenn es sich nicht daran hält. Und genau das ist in diesem Jahr geschehen. Die Vereinigten Staaten wenden sich bei den UNO gegen Israel. Und dann war da noch das Massaker vom 7. Oktober. Ein Massaker, das durch Biden, durch Obama sehr viel einfacher, vielleicht sogar möglich gemacht wurde. Außenpolitische Entscheidungen. Dies sind Regierungen, die dem Iran Milliarden an Sanktionserleichterungen zukommen ließen oder ihm Zugang zu all diesem Geld gewährten, das er dann für seine terroristischen Stellvertreter verwenden konnte. Es gab keine glaubwürdige amerikanische Vergeltungsdrohung wie unter Donald Trump, bei der der Iran etwas unternimmt und der sogenannte Supergeneral Qassem Soleimani ausgeschaltet wird. All diese Schwäche, die Wiederaufnahme der Atomverhandlungen, all das ermöglichte dem Iran, ermutigte den Iran und trug zu diesem Angriff am 7. Oktober bei. Der Angriff fand also statt und es sah so aus, als ob Obama damit seine Aufgabe erfüllt hätte. Viele sagten, dass Netanyahu nach diesem Anschlag am Ende sei. Und er war zu der Zeit Premierminister, als sie eines der größten Geheimdienstversagen in der Geschichte des Landes hatten, eines der größten Massaker an Juden seit dem Holocaust. Es gab Umfragen, die zeigten, dass eine überwältigende Mehrheit Netanyahu loswerden wollte, aber es gab eine breite Unterstützung in Israel, ihn vorerst an der Macht zu halten, um sich später mit den politischen Folgen zu befassen und sich um das unmittelbare Problem der Hamas und des Gazastreifens zu kümmern. Und genau das haben sie getan. Und ich denke, dass viele Menschen zu diesem Zeitpunkt, noch vor ein paar Monaten, dachten, dass dies für Netanyahu sehr schlecht ausgehen würde. Dass die IDF es mit einem verschanzten städtischen Feind zu tun haben würde und dass es zu massiven Opfern unter den israelischen Soldaten und palästinensischen Zivilisten kommen würde. Aber im Allgemeinen denke ich, dass es viel besser gelaufen ist, mit viel weniger Verlusten, als die meisten Leute erwartet hatten. Und so stellt der Krieg jetzt eine große Bedrohung für die Agenda von Obama dar. Netanyahu könnte überleben und die Hamas könnte gelähmt werden und der Iran könnte einen echten Rückschlag erleiden. Wenn die Hamas ein wichtiges Werkzeug für den Iran ist, wenn sie ausgelöscht wird, dann wird dies Obamas Plan, den Nahen Osten radikal umzugestalten, untergraben. Und so hat Amerika während dieses Konflikts darauf hingearbeitet, Israel zurückzuhalten, es aus Rafah herauszuhalten, Israel versprochene Hilfe vorzuenthalten. Das war das Gleiche, wofür Donald Trump im Zusammenhang mit der Ukraine angeklagt wurde. Der Kongress verabschiedete einen Gesetzentwurf, der vorsah, Hilfe zu schicken, und er drohte damit, sie zurückzuhalten. Das ist es, was Joe Biden für Israel getan hat. Deshalb hat Joe Biden diesen Pier bauen lassen, der, wenn er tatsächlich funktioniert hätte, es ermöglicht hätte, Ressourcen von außerhalb der israelischen Kontrolle in den Gazastreifen zu bringen, sodass Israel nicht gegen den Schmuggel und ähnliche Dinge vorgehen konnte. Aber das eigentliche Ziel ist immer noch der Regimewechsel. Das ist das große Ziel, den Gazakrieg zu nutzen, um Benjamin Netanyahu loszuwerden. Und sie arbeiten auf so vielen Ebenen, um ihn anzugreifen und zu delegitimieren. Die Proteste in den Vereinigten Staaten drehen sich zu einem großen Teil darum, die Menschen davon zu überzeugen, dass er böse oder gewalttätig ist. Viele dieser Studentenproteste auf den Universitäten wurden von Geldgebern mit Verbindungen zu Obama unterstützt. Politico schrieb, dass zu den Geldgebern dieser Campusproteste einige der größten Namen in demokratischen Kreisen gehören, nämlich Soros, Rockefeller und Pritzker. In diesem Artikel ist die Rede von einer kleinen Gruppe wohlhabender Schwergewichte, die eine überragende Rolle bei der Finanzierung dieser Bewegung spielen. Und wenn Sie sich einige dieser Leute wie Pritzker ansehen, dann sehen Sie, dass sie eine lange Verbindung zu Barack Obama haben. Einige dieser wichtigen Stimmen bei den Protesten waren die jüdische Stimme für den Frieden und wenn nicht jetzt, dann wurden sie von der Tides Foundation unterstützt. Das war eine Gruppe, die von George Soros unterstützt wurde. Früher wurden sie von Bill und Melinda Gates unterstützt. Ich glaube, sie haben die Finanzierung zurückgezogen. Nick und Susan Pritzker haben der beiden 2020-Kampagne mehr als $300.000 gegeben. Sie finanzieren die sogenannten pro-palästinensischen Proteste. In Wirklichkeit sind es pro-Hamas-Proteste. Aber ich denke, die ganze Idee hinter diesen Protesten ist, die Wahrnehmung in der Welt zu verzerren. Und wenn Sie sich die Meinungsumfragen ansehen, sagen 80% der Amerikaner, dass sie Israel gegenüber der Hamas unterstützen. Das ändert sich, wenn Sie sich die jungen Menschen ansehen. Und ich glaube, dass hier ein Krieg um die Köpfe der zukünftigen Generation Amerikas stattfindet. Aber das ist wirklich kein kontroverses Thema. Zumindest wenn man sich die älteren Amerikaner anschaut. Bei wie vielen Dingen sind sich 80% der Amerikaner einig? Das ist so ziemlich die einhelligste Meinung, die man bekommen kann, wenn man sagt, dass Amerika in dieser Sache hinter Israel steht. Aber diese Proteste sollen den Eindruck erwecken, dass es auf beiden Seiten Fehler gibt. Es gibt auf beiden Seiten Vorteile. Die Menschen sollen denken, okay, vielleicht ist an einigen dieser Anschuldigungen gegen Israel doch etwas dran. Vielleicht ist Benjamin Netanyahu dem Blutvergießen gegenüber gleichgültig oder ein blutrünstiger Mann. Und so wird diese Agenda vorangetrieben. Und dann haben sie sich Benjamin Netanyahu auf internationaler Ebene vorgenommen, um das Gleiche zu tun. Sie wollen den Eindruck erwecken, er sei ein ungewöhnlich blutrünstiger Mensch oder eine böse Person. Der internationale Gerichtshof ermittelt gegen Israel wegen Völkermordes. Er hat Urteile gefällt, die Israel in einem schlechten Licht erscheinen lassen. Sie hatten den internationalen Strafgerichtshof, dessen Chefankläger Kerem Khan Netanyahu, persönlich sowie Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant, beschuldigt hat, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Im Juli entschied der internationale Gerichtshof, dass Israels sogenannte Besetzung von Judäa und Samaria im Westjordanland gegen internationales Recht verstößt und das Land sich so schnell wie möglich zurückziehen muss. Ich meine, warum wird Israel am 7. Oktober angegriffen? Und jetzt fangen die internationale Gemeinschaft und diese Organisationen, die den Frieden fördern sollen, plötzlich an, Israel ebenfalls anzugreifen. Sie fangen an, diese Urteile zu fällen und Israel zu delegitimieren. Ich meine all diese verschiedenen Organisationen, der Internationale Gerichtshof, der Internationale Strafgerichtshof, sie alle haben Verbindungen zu Barack Obama. Als der Internationale Gerichtshof seine Ermittlungen zum Völkermord aufnahm, war Joan Donoghue die Leiterin des Gerichts. Sie war direkt aus Obamas Außenministerium zu diesem Gericht gekommen. Nach dem Ende ihrer Amtszeit am Gerichtshof wurde sie Anfang dieses Jahres durch Sarah Cleveland ersetzt, eine weitere Rechtsberaterin des Obama-Außenministeriums. Sie ist nicht die oberste Richterin, wie Donoghue es war, aber sie ist Teil dieses internationalen Teams. Amal Clooney, die Ehefrau von George Clooney, war eine der Anklägerinnen vor dem Internationalen Strafgerichtshof, die empfohlen hatten, Netanyahu strafrechtlich zu verfolgen. Und sie war direkt an diesem Versuch beteiligt, Netanyahu zu dämonisieren und anzugreifen. Die Clooneys und die Obamas, sie stehen sich sehr nahe. Schon 2006 hat George Clooney mit Senator Obama Wahlkampf gemacht. 2009 besuchten die Clooneys das Weiße Haus. 2022 treffen sie sich, die Clooneys und die Obamas, mit der Bill und Melinda Gates Stiftung. Sie machen gemeinsam Urlaub in Italien. Alle Personen an der Spitze dieser Gerichtshöfe befinden sich in Obamas gesellschaftlichen Kreisen. Hat er seinen Einfluss genutzt, um diese Art von Gerichten und diese Art von Urteilen gegen Netanyahu durchzusetzen? Gleichzeitig haben die Vereinigten Staaten ihre Drohung wahrgemacht, Netanyahu den Schutz zu entziehen oder den UNO-Sicherheitsrat anzurufen. Sie haben also Druck ausgeübt und betrügerische Erklärungen abgegeben, um einen Waffenstillstand zu erreichen. Im Mai, Juni gab es einen Vorfall, bei dem Joe Biden den Anschein erweckte, als gäbe es ein israelisches Friedensabkommen, obwohl Israel diesem nicht zugestimmt hatte. Sie haben diesen Schutz gegen Resolutionen des Sicherheitsrates gegen Israel zurückgezogen. Barack Obama hat sich in dieser Angelegenheit eingemischt. Er hat auf Twitter gepostet, dass er Joe Bidens Pläne für den Gazastreifen und den Waffenstillstand befürwortet. Der Grund ist wiederum, dass er sich aus der Politik heraushalten soll. Er agiert lieber hinter den Kulissen als vor der Kamera. Aber wenn es um Israel geht und um einen Friedensprozess oder eine Friedensagenda, die wirklich darauf abzielt, Benjamin Netanyahu loszuwerden, dann ist er so persönlich involviert, dass er nach vorne kommen und darüber twittern muss. Gleichzeitig arbeitet die Obama-Regierung daran, Rivalen von Netanyahu zu fördern. Sie arbeitet immer noch mit israelischen Politikern zusammen, um jemanden zu finden, der ihn aus dem Amt drängt. Sie luden Benny Gantz im Mai zu einem Besuch in die Vereinigten Staaten ein und behandelten ihn dann im Grunde so, als wäre er der Premierminister. Die Financial Times schrieb, dass das Beten dafür, dass Benny Gantz Benjamin Netanyahu als nächsten Premierminister des Landes ablöst, nun die inoffizielle Politik des US-Präsidenten ist. Gaudi Taub schrieb in Tablet, niemals zuvor hat eine amerikanische Regierung so systematisch daran gearbeitet, die israelische Demokratie und Souveränität zu untergraben. Eine Anstrengung, die besonders schockierend ist im Kontext eines existenziellen Überlebenskampfes nach einer abscheulichen terroristischen Mordserie im großen Stil. Kriege bieten Gelegenheiten, und es scheint klar zu sein, dass die Öffnung, die die Biden-Regierung in den Anschlägen vom 7. Oktober sah, weniger mit der Gewährleistung der Sicherheit Israels zu tun hat, als damit, jeden verbleibenden Widerstand gegen Washingtons pro-iranische regionale Integrationspolitik zu ersticken. Es geht also um einen Regimewechsel. Das ist ihre Nachkriegspolitik. Nach dieser Reise ist Benny Gantz am 9. Juni aus dem Kriegskabinett zurückgetreten. Das hat Netanyahus Koalition nicht wirklich zu Fall gebracht. Sie versuchten, sich in einer Art Einheitsregierung zusammenzufinden, es war eher symbolisch, der Rücktritt von Gantz. Er macht diese Koalition auch zerbrechlicher. Vielleicht könnten sich ein oder zwei weitere Personen zurückziehen und die Koalition stürzen. Benjamin Netanyahu, der als eine Art Wächter fungierte, besuchte im Sommer erneut den Kongress der Vereinigten Staaten. Er gab eine weitere eindringliche Botschaft ab.
Aber der Iran hat verstanden, dass er, um Amerika wirklich herauszufordern, zuerst den Nahen Osten erobern muss. Und dafür nutzt er seine vielen Stellvertreter, darunter die Houthis, die Hisbollah und die Hamas. Doch im Herzen des Nahen Ostens steht dem Iran eine stolze pro-amerikanische Demokratie im Weg, mein Land, der Staat Israel. Deshalb skandieren die Mobs in Teheran den Tod Israels, bevor sie den Tod Amerikas skandieren. Für den Iran steht Israel an erster Stelle, Amerika ist das Nächste. Wenn Israel also gegen die Hamas kämpft, kämpfen wir gegen den Iran. Wenn wir die Houthis bekämpfen, bekämpfen wir den Iran. Und wenn wir den Iran bekämpfen, dann bekämpfen wir den radikalsten und mörderischsten Feind der Vereinigten Staaten von Amerika.
Und so versucht die Obama-Regierung weiterhin, Netanyahu loszuwerden. Und Obamas Freunde in den Medien auf der ganzen Welt verbreiten weiterhin die Behauptung, er sei blutrünstig und das Leben der Palästinenser sei ihm egal. Israel leistet unglaubliche Arbeit beim Schutz der palästinensischen Zivilisten. Das ist die große Nachricht aus dem Gaza-Krieg, nicht das, was Sie die ganze Zeit von den Medien hören. Nicht das, was Sie von all diesen Protesten hören. Schauen Sie sich die neuesten Zahlen an, bei denen die Hamas und die UNO ihre Schätzungen über die Zahl der getöteten Zivilisten nach unten korrigiert haben, um sie etwas weniger lächerlich zu machen. Und wenn Sie sich diese Zahlen ansehen, und selbst wenn Sie die Zahlen des Hamas-Gesundheitsministeriums verwenden, kommt auf jeden getöteten Kämpfer ein Zivilist. Das ist wirklich wenig für einen groß angelegten Krieg in den Städten. Im Irakkrieg waren es 3,5 Zivilisten pro Kämpfer. Wenn Amerika in ein städtisches Gebiet eindringt, kommen auf jeden Kämpfer 3,5 Zivilisten. Ich glaube, dass die USA schon damals ziemlich hart daran gearbeitet haben, zivile Opfer zu vermeiden. Israel arbeitet noch härter. Und wenn Sie sich Syrien und Tschetschenien ansehen, diese Konflikte, in die Russland verwickelt war, sind viel, viel größer. Russland hat ganze Landstriche und Bezirke dem Erdboden gleichgemacht. Und die Zahl der zivilen Opfer pro Kämpfer ist enorm gestiegen. Das gleiche gilt für afrikanische Konflikte wie Darfur und Ruanda. Viel, viel mehr. Nun, Israel bestreitet die Zahl der zivilen Opfer. Sie sagen, naja, eigentlich ist sie sogar noch niedriger als das. Ich kenne niemanden auf palästinensischer Seite, der die Zahlen anzweifelt, die für diese Berechnungen verwendet werden. Und das sind wirklich Zahlen, die über jeden Zweifel erhaben sind. Sicherlich könnte die Zahl der zivilen Opfer noch niedriger sein. Ich kenne niemanden, der ernsthaft behauptet, dass sie höher ist. Und es gibt Leute, die mir schreiben, die mir widersprechen, weil die Medienmaschinerie und die Aktivistenmaschinerie von Obama ein anderes Bild zeichnen, denke ich. Kein Wunder. Kein Wunder, dass dieses Argument für einige Leute seltsam klingt. Aber ich habe noch keine einzige Antwort von jemandem erhalten, der diese Zahlen bestritten hat. Sie schreiben mir und sagen, das ist offensichtlich falsch. Oder so ähnlich. Niemand kann mit den Fakten argumentieren. Ich meine, Fakten sind hartnäckige Dinge. Und die Fakten zeigen, dass Israel unglaubliche Anstrengungen unternimmt, um zivile Opfer in Gaza zu vermeiden. Und ich habe noch kein glaubwürdiges faktenbasiertes Argument gesehen, das dies bestreiten könnte. Stattdessen wird es rührselige Geschichten geben. Und ja, es gibt hier viel Traurigkeit, aber wessen Schuld ist das? Ich meine, es sind die Hamas-Terroristen, die den Krieg begonnen haben. Israel tut also eine Menge, um zivile Opfer zu vermeiden. Aber die Obama-Maschinerie drängt trotzdem auf Sanktionen. Und es geht nicht nur um Sanktionen, nicht unbedingt um den Gaza-Krieg, denn sie wissen, dass dies eine große Sache ist und dass 80% der Amerikaner dabei auf Israels Seite stehen. Das könnte politisch etwas komplizierter sein. Aber eines der Dinge, die sie in den letzten Monaten getan haben, ist das Vorantreiben von Sanktionen aufgrund der sogenannten Besetzung in den umstrittenen Gebieten in Judäa und Samaria, diesen Gebieten, die Israel in einem Selbstverteidigungskrieg erobert hat, als es angegriffen wurde. Tablet hat diese Woche einen großartigen Artikel über die israelfeindliche Sanktionsmaschinerie veröffentlicht, in dem es heißt, ja, es gibt Zeiten, in denen Amerika Sanktionen gegen Verbündete verhängt hat. Das ist zwar selten, aber es kommt vor. Es gab Sanktionen gegen Deutschland, als es um den Bau der Nord Stream Pipeline mit Russland ging. Sie haben Sanktionen gegen die Türkei verhängt, wenn sich die Türkei in den Augen der Amerikaner falsch verhalten hat. Aber in dem Artikel heißt es, die Sanktionen gegen Israel seien von einer qualitativ anderen Art. Die Regierung Biden hat ein behördenübergreifendes Team von Zielsuchern zusammengestellt, das Einzelpersonen und Gruppen finden soll, die sanktioniert werden sollen, nicht um eine bestimmte Politik umzukehren, sondern um die Regierung von Premierminister Benjamin Netanyahu zu schwächen, wenn nicht gar zu stürzen. Die Existenz dieser Maschinerie ist seit Februar letzten Jahres unbemerkt geblieben, als Biden eine Anordnung erließ, in der er behauptete, dass die Gewalt der israelischen Siedler im Westjordanland die Stabilität des gesamten Nahen Ostens bedrohe. Die Anordnung lieferte die Rechtfertigung für das behördenübergreifende Team von Zielsuchenden, das mit den notwendigen illegalen Befugnissen ausgestattet wurde, um Sanktionspakete zu schnüren. Weiter heißt es, dass sie jeden Monat ein neues Sanktionspaket herausgebracht haben, und das zeigt, dass das wichtiger ist. Für die Regierung Biden ist es wichtiger, das Thema in den Nachrichten zu halten, als die konkreten Inhalte der Sanktionen. Er sagt, das Ziel sei nicht, irgendeine Politik der israelischen Regierung umzukehren, sondern ein Klima der Kontroverse, um Netanyahu und seine rechten Koalitionspartner zu schaffen. Sie kommen also immer wieder mit neuen Sanktionen heraus, um dieses Narrativ weiter zu verbreiten. Benjamin Netanyahu ist extrem. Benjamin Netanyahu ist rechtsextrem. Das hören wir andauernd. Jeder, den diese Regierung nicht mag, ist rechtsextrem, ob das nun stimmt oder nicht. In diesem Artikel ist die Rede davon, dass sie Personen finden werden, die sie sanktionieren können. Sie werden sozusagen ihre eigenen Regeln brechen, um Sanktionen zu verhängen. Sie werden Menschen sanktionieren, die die israelische Regierung ins Gefängnis gesteckt hat. So wie Israel gesagt hat, du hast etwas falsch gemacht. Das ist falsch. Wir werden sie ins Gefängnis stecken und dann kommt die Obama-Regierung und verhängt Sanktionen gegen diese Person. Das ist kein normales Verhalten. Normalerweise verhängen sie Sanktionen gegen einen russischen Politiker, einen russischen Oligarchen, jemanden in einer Machtposition, der von seinem Gastland nicht bestraft wird. Und man verhängt Reiseverbote und solche Dinge. Aber sie haben Sanktionen verhängt, bei denen Israel gesagt hat, seht her, ihr seid unserem hohen Standard der Achtung des zivilen Lebens nicht gerecht geworden. Wir bestrafen sie. Sie sind wegen Totschlags angeklagt worden. Die Obama-Regierung schaltet sich ein und verhängt Sanktionen gegen diese Person. Und warum? Nun, nicht um ihn zu bestrafen. Das israelische Gerichtssystem hat ihn bereits viel härter bestraft. Sie bestrafen ihn, um zu versuchen, mehr Schlagzeilen zu bekommen. Ein Israeli, der einen Palästinenser getötet oder ihm das angetan hat, wird mit Sanktionen belegt. Es geht um dieses Narrativ, genau darum geht es bei diesen Sanktionen. In diesem Artikel heißt es, dass Biden diese Sanktionsmaschinerie nicht als Reaktion auf irgendeine Entwicklung vor Ort im Nahen Osten ins Leben gerufen hat, sondern auf den Überraschungsangriff der Hamas am 7. Oktober. Als der Angriff in Washington die Befürchtung auslöste, dass der daraus resultierende Krieg die israelische extreme Rechte stärken würde, startete Biden eine Initiative, um dem entgegenzuwirken. Genau darum geht es hier. Es ging darum, dass die Menschen nach dem Angriff Sympathie für Israel empfanden. Und deshalb brauchten sie etwas, um zu versuchen, diese Sympathie loszuwerden, als Teil ihrer Bemühungen, Benjamin Netanyahu loszuwerden. Abschließend schreibt er, Israels Verächter und Todfeinde haben das Gefühl, ungestraft handeln zu können, weil Biden klar signalisiert hat, dass es den Vereinigten Staaten genauso wichtig ist, den rechten Flügel Israels zu schwächen, wie die Feinde Israels zu besiegen. Viele dieser Bemühungen, Benjamin Netanyahu ins Visier zu nehmen, gehen also weltweit auf Barack Obama und seine Leute zurück. Warum diese weltweiten Bemühungen? Nun, es gibt mehrere Gründe, aber sie alle drehen sich um diese sehr reale Geisterwelt. Und wenn wir die Bibel nutzen wollen, um das Weltgeschehen zu verstehen, dann müssen wir die Existenz dieser Geisterwelt verstehen, dass Gott einen Plan für diese Welt hat. Aber es gibt auch einen Satan, den Teufel und Dämonen. Und Jesus Christus hat, als er auf dieser Erde war, sehr oft über diese geistliche Realität gesprochen. Es ist keine Realität, über die die christliche Welt heute gerne und oft spricht. Aber in 2. Korinther 4, Vers 4 steht, dass Satan der Gott dieser Welt ist. Doch Gott ist mächtiger als Satan. Er kann intervenieren, wann und wo er will. Aber im Grunde genommen ist dies die Welt des Satans. Sie ist so geordnet und strukturiert, wie Satan der Teufel es will. Und Gott versucht nicht, diese Welt zu reparieren, er bereitet sich auf eine neue vor. Und diese Vorbereitung ist bereits im Gange. Und zu dieser Vorbereitung gehört auch Israel. Geheimnis der Zeitalter ist ein weiteres wirklich grundlegendes Buch. Wir haben in dieser Sendung schon ein paar Mal über die Vereinigten Staaten und Großbritannien und die Prophezeiung gesprochen. Geheimnis der Zeitalter ist absolut grundlegend. Nicht nur um ihre Welt zu verstehen, sondern auch um die Bibel zu verstehen und dieses Buch lebendig zu machen. In diesem Buch beschreibt Herbert W. Armstrong die Art und Weise, wie Gott mit Israel umgegangen ist und sagt, dass sie für einen besonderen Zweck auserwählt wurden, um die endgültige Errichtung des Reiches Gottes vorzubereiten. Dies ist also Satans Welt, aber Gott hat mit Israel als Teil seiner Vorbereitungen für seine neue Welt gearbeitet. Herr Armstrong schreibt, die Antwort auf die Überschrift dieses Kapitels, Geheimnis Israels, hat große Bedeutung für Gottes Absicht mit allen Völkern. Ohne dieses wichtige Wissen kann man den wahren Zweck und das unglaubliche Potenzial des Menschen nicht verstehen. Er schreibt auch, dass die Gründung des alten Volkes Israel ein integraler Bestandteil des obersten Gesamtplans ist. Denken Sie über diese Aussagen nach. Israel spielt eine Rolle beim Aufbau der neuen Welt, die Gott errichten will. Es spielt eine Rolle in Gottes Plan für die gesamte Menschheit. Das ist eine massive Zielscheibe auf Israels Rücken. Und das gilt für die Juden im Nahen Osten, weshalb sie seit Jahrhunderten verfolgt werden. Das gilt auch für Großbritannien und die Vereinigten Staaten, die ebenfalls Nachkommen des biblischen Israel sind. Und so arbeitet Satan daran, Israel auszulöschen. Er benutzt die Menschen. Er benutzt die radikale Linke, die Obama-Regierung, und Posaune-Chefredakteur Gerald Flurry hat darüber in seinem Buch Amerika unter Beschuss geschrieben. Das ist auch ein grundlegendes Buch für das Verständnis der Weltnachrichten. Und wenn dann noch jemand wie Benjamin Netanyahu als eine Art Wächter auftritt und einiges davon aufdeckt, dann ist das auch für ihn eine massive Zielscheibe. Aus diesem Grund hat die Obama-Regierung so hart daran gearbeitet, ihn loszuwerden. Deshalb wird er überall auf der Welt so sehr dämonisiert. Das geht nicht unbedingt auf Barack Obama zurück, aber hinter dieser Dämonisierung steckt ein geistlicher Einfluss. Das ist der Grund für den Krieg gegen Benjamin Netanyahu. Und wenn wir zu Hesekiel Kapitel 33 zurückgehen und uns dort umsehen, wo wir in Vers 7 aufgehört haben, heißt es, Dich aber, du Menschenkind, habe ich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Wenn du ein Wort aus meinem Munde hörst, sollst du sie vor mir warnen. Irgendwann ist ein von Menschen ernannter Wächter nicht mehr genug. Jetzt ist es wichtig, das Böse, das wir sehen, aufzudecken. Die Aufdeckung des Angriffs auf Israel und Barack Obamas Rolle dabei ist von entscheidender Bedeutung. Aber es gibt auch Sünde, die aufgedeckt werden muss. Und an anderer Stelle in der Bibel heißt es, dass der einzige Grund, warum jemand wie Barack Obama überhaupt an der Macht ist, die Übertretung, die Sünde ist. Und so viel Netanyahu auch getan hat, er hat diese Sünde nicht aufgedeckt. Und früher oder später wird er nicht mehr da sein, um zu warnen. Also hat Gott seinen eigenen Wächter eingesetzt. Nicht einen, den das Volk gewählt hat, sondern einen, den Gott gewählt hat. Und es liegt eine unglaubliche Hoffnung in der Tatsache, dass Gott dafür sorgt, dass es eine Botschaft gibt und einen Wächter, der diese Botschaft verkündet. In Vers 11 heißt es, so spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Gott will nicht korrigieren. Er will nicht bestrafen. Aber er sendet eine Botschaft der Liebe aus. Denn er möchte, dass die Menschen sich von all den Dingen abwenden, die sie tun, die sie zerstören und die ihnen schaden. Ich meine, sie sehen die Liebe in diesem Vers. Hesekiel 33 und Vers 11, wo Gott unser ganzes Volk anfleht. Warum wollt ihr sterben? Ich will nicht, dass ihr sterbt. Ich möchte, dass sie leben, um diese Botschaft zu hören, damit sie diese Art von Flüchen nicht durchmachen müssen. Wir machen eine kurze Pause und dann werden wir uns die Botschaft der Reue, die wir verkünden müssen, genauer ansehen. Willkommen zurück zu Trumpet World. Einer der Slogans, die wir im Laufe der Jahre bei der Posaune verwendet haben, lautet: Wir sagen Ihnen warum. Andere Nachrichtenorganisationen können Ihnen sagen, wie und was und wann und wer. Aber selbst bei diesen Details wird es immer schwieriger, Nachrichtenagenturen zu finden, die Ihnen einen ehrlichen Bericht über viele dieser Punkte liefern. Aber nur eine biblische Perspektive kann Ihnen sagen, warum die Ereignisse geschehen. Das größte Ereignis, das sich in letzter Zeit in Israel ereignet hat, war natürlich der Anschlag vom 7. Oktober. Warum ist dieser Anschlag geschehen? Auf einer Ebene lautet die Antwort auf diese Frage: Nun, weil die Hamas böse ist. Das Böse existiert. Es ist mächtig. Und das Versagen der modernen Gesellschaft, das zu erkennen und es zu benennen, zeigt meiner Meinung nach, was an ihr falsch ist. Aber das wirft weitere Fragen auf. Warum würde ein liebender Gott diese Art von bösem Angriff zulassen? Wenn Gott in das Weltgeschehen eingreift, dann sehen Sie sich nur das jüngste Attentat auf Donald Trump an, bei dem wie durch ein Wunder die Kugel ihn verfehlte. Aber wenn er auf diese Weise eingreift, hätte er dann nicht auch den Anschlag vom 7. Oktober verhindern können? Bei mir ist jetzt Mihailo Cekic, der gerade einen wichtigen Artikel geschrieben hat, der hilft, diese Frage zu beantworten. Und Mihailo, Sie haben Ihre Antwort auf diese Frage in der Geschichte verwurzelt.
Ja, also nicht nur in der Geschichte, sondern zumindest in der Geschichte der Aufzeichnung dieses bestimmten Tages und des hebräischen Kalenders. Dies ist der 9. Tag des 5. Monats, also der 9. Av historisch gesehen, nach Jeremia oder dem Buch Jeremia, nach rabbinischen Quellen, wurde an diesem Tag im Jahr 586 vor Christus der zweite Tempel in Gottes in Jerusalem niedergebrannt. Und dann, und Jahrhunderte später, das jüdische Volk ein sehr wichtiger Tag. Tausende von Menschen sind in diesem Moment an der Klagemauer in Tel Aviv, einem der wichtigsten Plätze der Stadt, versammelt, um ihm zu gedenken. Ein Teil des Gedenkens ist das Fasten. Dieser besondere Tag ist nicht nur die Geschichte von ein oder zwei Tagen, egal wie groß die Zerstörung des Tempels war, sondern dieser Tag hat für das jüdische Volk im Laufe der Geschichte eine ganz besondere Bedeutung. Es gab eine Reihe von großen Katastrophen, die das jüdische Volk im Laufe der Jahrhunderte immer wieder getroffen haben, entweder an diesem Tag oder in der Nähe davon. Am 9. Av oder Tisha B'Av auf Hebräisch, 35 nach Christus, schlug der Kaiser Hadrian einen weiteren jüdischen Aufstand nieder und verbot den Juden formell, im Heiligen Land zu leben. Er benannte Judäa in Palästina um, was für uns heute natürlich sehr bedeutsam ist. Im Jahr 1290 vertrieb König Edward I. von England alle Juden aus England. Im Jahr 1492, am 7. Av, verkündeten Ferdinand und Isabella, der König und die Königin von Spanien, dass alle Juden entweder zum Katholizismus konvertieren oder Spanien verlassen müssten. Und selbst im Zweiten Weltkrieg hatten die Nazis die Angewohnheit, am 9. Av den Holocaust in großem Stil voranzutreiben. Im Jahr 1941 erhielt Heinrich Himmler an diesem Tag die Erlaubnis, mit dem Massenmord an den Juden im Osten Europas zu beginnen. Im Jahr 1942 lösten die Nazis das Warschauer Ghetto auf und schickten einen Großteil der Bewohner nach Treblinka.
Dies ist also ein Tag, der mit viel Leid verbunden ist. Sie haben eingangs erwähnt, dass beide Tempel an diesem Tag zerstört wurden. Beide bei sehr brutalen Angriffen. Vor kurzem wurden sogar archäologische Ausgrabungen durchgeführt, die die Zustände in der Stadt in den Monaten und Jahren vor dem Fall der Stadt zeigen. Menschen, die verhungert sind, Menschen, die sich zusammenkauern und verstecken, aus Angst vor dem, was da draußen in der Stadt vor sich geht.
Banden, die um Nahrung kämpfen. Es ist ein Tag, der mit viel Leid verbunden ist. Sie weisen in ihrem Artikel unter anderem darauf hin, dass die Feinde Israels diese Jahrestage oft für Angriffe auf Israel genutzt haben. Es herrschte große Angst vor diesem Ereignis. Die Armee wurde in Alarmbereitschaft versetzt, dass es zu einer Art von Angriff kommen würde. Glücklicherweise scheint das nicht der Fall gewesen zu sein. Aber ich denke, das eigentliche Herzstück Ihres Artikels ist der Teil, in dem Sie über die Zerstörung des Tempels sprechen. Wie Sie sagen, war das nicht zufällig. Es war eine Strafe Gottes für die Sünden des Volkes.
Ja, eine der Traditionen am 9. Av ist, dass die Menschen in der Synagoge die Klagelieder des Jeremia lesen. Es wurde ungefähr zur Zeit der Zerstörung des Tempels geschrieben. Es ist eine der schönsten Poesien der Bibel, aber auch eine der tragischsten. Hier nur ein kleines Zitat aus Jeremias Feder. Ach, wie liegt die Stadt so verlassen, die voll Volks war? Sie ist wie eine Witwe, die Fürstin unter den Völkern und die eine Königin in den Ländern war, muss nun dienen. Sie weint des Nachts, dass ihr die Tränen über die Backen laufen. Es ist niemand unter allen ihren Liebhabern, der sie tröstet. Alle ihre Freunde sind ihr untreu und ihre Feinde geworden. Das sind die ersten beiden Verse. Er präzisiert, dass die Menschen, dass der Grund dafür, dass dies geschieht, die Strafe Gottes ist. In Kapitel 3, Vers 42 sagt er, wir haben gesündigt und sind ungehorsam gewesen, darum hast du nicht vergeben. Und Sie können das ganze Buch Jeremia lesen, sein anderes, bekannteres Buch, das die meisten Menschen kennen. Darin werden viele Dinge beschrieben, die zu dieser Zeit in Juda vor sich gingen, darunter vor allem der zügellose Götzendienst und sogar Kinderopfer. Aber es geht nicht nur um die Tötung von Säuglingen, es geht um eine Menge anderer Dinge. In der heutigen Gesellschaft halten wir das vielleicht für normaler oder alltäglicher, wie Sabbatbruch, Ehebruch oder Prostitution und so weiter. Aber es ist eine gute Erinnerung daran, dass, selbst in einer Gesellschaft, sei es vor Tausenden von Jahren oder zu irgendeiner Zeit der Geschichte, selbst wenn einige dieser Dinge normalisiert werden, selbst wenn die Menschen diese Sünden als nicht allzu schlimm ansehen, in Gottes Augen sind sie sehr schlimm. Und Sie könnten Jerusalem heute besuchen. Sie können die Gegend besuchen, in der die antike Stadt stand, und dort türmen sich die Trümmer der Zivilisation auf. Es gibt dort keinen einzigen Tempel mehr. Und das ist das Ergebnis dessen, was Gott über diese Sünden denkt.
Und ich denke, das ist ein wirklich wichtiger Punkt, den Sie ansprechen sollten. Wir werden oft kritisiert, weil Leute uns wegen unserer Berichterstattung über Israel und den Nahen Osten schreiben. Sie schreiben uns und fragen: Warum kritisieren Sie nicht Israel? Warum kritisieren Sie nur die Hamas als das Böse? Und Sie werden sagen, naja, was ist mit den Juden, die die Palästinenser verfolgen? Und fast haben Sie nicht auch etwas davon verdient? Oder tragen Sie hier eine gewisse Schuld? Und wir sind ziemlich eindeutig. Nein, es gibt eigentlich keine Beweise dafür. Israel hat den Gazastreifen an die Palästinenser zurückgegeben. Sie sind so nett zu den Palästinensern, wie sie nur können. Sie haben den Menschen in Gaza erlaubt, die Grenzen zu überqueren, um nach Israel zu kommen und dort zu arbeiten. Und was haben die Menschen aus Gaza mit dieser Möglichkeit gemacht? Sie nutzten sie, um die Grenzpatrouillen auszukundschaften. Sie nutzten sie, um das Gebiet in Israel in der Nähe der Grenze auszukundschaften, damit sie besser angreifen konnten. Israel ist nicht schuldig, die Palästinenser zu provozieren. Sie ergreifen wichtige Maßnahmen, um sich selbst und ihre Kinder zu schützen. Denn wenn sie den Palästinensern mehr Möglichkeiten geben, wenn sie der Hamas mehr Möglichkeiten geben, wird es mehr und größere Oktober-7 geben. Und die Leute kommen zurück und sagen, sind nicht alle Nationen böse? Ist nicht die ganze Menschheit fehlerhaft? Warum nur die Hamas kritisieren? Und die Wahrheit ist, dass in dieser Situation die Hamas böse ist. Israel hat weder der Hamas noch den Palästinensern etwas angetan, das dem entspricht, was die Hamas und die Palästinenser ihnen angetan haben. Aber ja, alle Nationen sind böse. Alle Nationen haben Sünden und Schwächen. Und Gott sagt uns, dass wir laut schreien und den Menschen ihre Sünden zeigen sollen. Aber für Israel sind diese Sünden im Großen und Ganzen nicht auf die Verfolgung der Palästinenser zurückzuführen. Die Sünden, auf die sich die Bibel wirklich konzentriert und Israel zurechtweist, sind die moralischen Sünden. Und das sehen Sie auch in Großbritannien und Amerika. Wenn es um die Geopolitik im Allgemeinen geht, sind diese Länder im Allgemeinen keine Kraft des Bösen in dieser Welt. Sie sind sicherlich nicht perfekt. Sie machen sicherlich Fehler, aber sie sind nicht diese riesigen bösartigen Mächte. Wenn es um moralische und soziale Übel geht, auf jeden Fall. Großbritannien, Amerika, Israel und auch der Nahe Osten haben einen massiven bösen Einfluss auf die Welt ausgeübt. Sie verbreiten eine Menge dieser moralischen Sünden. Ja, es ist wichtig, dass wir darauf hinweisen. Ich meine, Sie sprechen in Ihrem Artikel von Tel Aviv, wo nach Schätzungen 25% der 500.000 Einwohner homosexuell sind. Die israelische Regierung prahlte damit, dass ihre Pride-Parade 2017 die größte Pride-Parade in Asien gewesen sei. Das Außenministerium bezeichnete Tel Aviv als die schwule Hauptstadt des Nahen Ostens. Sie sind sehr stolz darauf. Und sie sagen, dass wir Tel Aviv aktiv hochhalten und es als Beispiel dafür nehmen wollen, was wir im Rest der Welt verbreiten wollen. Und, ich meine, sie haben noch mehr Statistiken, fast 16.000 Abtreibungen in Israel. Es gibt einen Rückgang der Familien. Ich denke, dass all diese Probleme oder viele davon, Abtreibung, Familienrückgang, wahrscheinlich schlimmer sind als in Großbritannien und Amerika. Wir sind schuldig an diesen Sünden. Sie haben Konsequenzen für unsere Gesellschaft. Und so senden wir eine Botschaft an die ganze Welt, indem wir die Menschen im Grunde dazu ermutigen, sich an familienzerstörenden Gesellschaften, an zerstörerischen Sünden zu beteiligen. Wir verherrlichen Dinge wie Ehebruch und Pornografie, und das hat einen massiven negativen Einfluss auf die Welt.
Ja, und das ist ein Punkt, den unser Chefredakteur, Herr Gérald Fleury, anlässlich des 7. Oktober in unserer Sonderausgabe, der Printausgabe, angesprochen hat. Und wie gesagt, das soll weder das Leid negieren noch die Taten der Hamas rechtfertigen oder ähnliches. Aber einer der größten, ich würde sagen, der am meisten im Mittelpunkt stehenden Aspekte des 7. Oktobers war das Supernova-Musikfestival nahe der Grenze zu Gaza, bei dem Hunderte von Menschen starben. Viele der Menschen, die in Gaza als Geiseln gehalten werden, kamen von dort. Und wie gesagt, es ist tragisch, was mit diesen Menschen geschehen ist, aber dieses Musikfestival war im Grunde genommen ein mit Drogen gefüllter Fleischmarkt. Das schrieb Herr Fleury in seinem Artikel, ein Zeichen für Schlimmeres, das noch kommen wird. Zitat, ist das eine angemessene Veranstaltung, besonders an einem heiligen Tag? Ich behaupte nicht, dass irgendjemand die dämonische Brutalität verdient hat, die die Hamas an den Tag gelegt hat. Niemand tut das. Aber diese jungen Leute standen sicherlich nicht unter dem Schutz Gottes. Sie haben an einem Sabbat und an einem heiligen Tag, den sie eigentlich einhalten sollten, gezecht. Die Hamas hat sich das zunutze gemacht, motiviert von Satan, dem Teufel, Zitat Ende. Und eine der größten Auswirkungen, die Sie erwähnt haben, sind die greifbaren Auswirkungen, die der Zusammenbruch der Familien und andere Dinge auf die Gesellschaft haben. Aber eine der größten Auswirkungen ist, dass sie den Schutz, den Gott den Nationen gewährt, verlieren, wenn sie anfangen, Gottes Gesetze zu missachten, vor allem in solch gravierenden Fällen wie diesen. Der Staat Israel, aber auch Großbritannien und Amerika. Wie wir bereits über die Posaune gesprochen haben, zeigen die USA und Großbritannien in der Prophezeiung von Herbert W. Armstrong, dass diese drei Nationen von Gott besonders gesegnet sind. Sie haben eine besondere Geschichte mit Gott. Und dazu gehört auch der Schutz vor Feinden. Aber je mehr sie sich über Gottes Gesetz hinwegsetzen, desto mehr wird ihnen dieser Schutz entzogen. Sie können in den Kapiteln 3. Mose 26 und 5. Mose 28 nach einigen dieser Flüche suchen. Das geschieht, wenn Menschen Gottes Gesetz missachten. Und das ist eine der großen Lehren des 9. Avon. Als Jeremia zu den Menschen sprach, sprach er viel über Reue. Und ich meine, das Volk hat nicht bereut. Und zu Josephus' Zeiten, selbst als seine Fraktion besiegt war, wurde er Dolmetscher für die Römer und er ging nach Jerusalem kurz bevor der Fall geschah. Und er sagte, wenn man sich die Geschichte anschaut, immer wenn solche Dinge passieren und wir unsere Schlachten verlieren, dann liegt das daran, dass Gott nicht mit uns ist. Und die große Lektion des 9. Av ist, dass ohne diese grundlegende Hinwendung zu Gott, ohne grundlegende Reue, wie die Geschichte zeigt, diese Art von Krisen immer wieder auftreten werden. Sie werden immer wieder auftreten, bis die Menschheit ihre Lektion gelernt hat. Ich denke, eine der größten Demonstrationen oder zumindest visuell beeindruckende Momente dafür waren die Nachwirkungen des 7. Oktober. Einige Verbündete Israels haben natürlich Solidaritätsbekundungen abgegeben und der italienische Staat hat sogar die israelische Flagge auf den Titusbogen projiziert. Dieses römische Denkmal in Rom, das an die Übernahme Jerusalems durch die Römer und die Zerstörung des Tempels erinnert. Sie können sehen, wie römische Soldaten die Menora auf diesem Bogen abtransportieren. Und ich denke, dies ist ein gutes Symbol für die Lektion des 9. Av, insbesondere im Hinblick auf den 7. Oktober. Aber unter der Fassade all dieser wehenden israelischen Flaggen befindet sich der Titusbogen und die Menora, die weggekarrt wird, und all die Tragödien, die das jüdische Volk an diesem Tag und in seiner Umgebung getroffen haben. Und bis die Menschheit als Ganzes ist es nicht nur eine Lektion für die Juden, sondern für die ganze Menschheit. Solange diese Lektion nicht gelernt ist, wird es immer wieder zu solchen Tragödien kommen.
Ein Zeichen für Schlimmeres war dieser Artikel des Chefredakteurs der Posaune, Gerald Flurry. Und genau das war der 7. Oktober. Leider ist das nicht das Ende des Leidens für Israel. Es ist ein Zeichen für Schlimmeres, das auf Israel, aber auch auf Großbritannien und Amerika zukommt. Und damit sind wir wieder bei dem, worüber wir in der Bibelarbeit der letzten Woche über Hosea gesprochen haben. Ursache und Wirkung. Gott stuft nicht willkürlich Dinge als Gräuel ein. Er verbietet diese Dinge nicht ohne guten Grund. Er tut es, weil sie das Glück zerstören, weil sie die Gesellschaft zerstören. Sie sind von Grund auf schlecht für die Menschen. Und Gott macht sich nicht mitschuldig an diesen Sünden, indem er eine Nation schützt, die sie auf der ganzen Welt verbreitet, indem er ein Verhalten schützt, das diese Nation sündig macht, das andere Nationen sündig macht. Stattdessen korrigiert er in seiner Liebe, um Reue zu bewirken, um einen Wandel herbeizuführen, bei dem Israel und der Nahe Osten, Großbritannien und Amerika zu einer Lebensweise übergehen, die sie glücklich und fröhlich macht. Darum geht es also bei all dem, Reue zu zeigen. Vielen Dank, dass Sie uns diese wichtige Perspektive vermittelt haben, Mihailo. Wir sind gleich wieder da. Warum Jerusalem beobachten? Wir haben uns die meiste Zeit dieser Sendung darauf konzentriert, oder zumindest auf Israel und den Nahen Osten. Es gibt einige wichtige Gründe, warum diese Stadt und dieser Teil der Welt eine wichtige Rolle in ihren Nachrichten spielen sollten. Ich denke, wir werden in einer anderen Woche einen weiteren Beitrag dazu bringen. Es geht nicht nur um Unterhaltung. Die Bibel sagt, Jesus Christus selbst sagt, dass es ein wichtiger Teil ihres Lebens als Christ ist, die Weltnachrichten zu verfolgen. Aber heute möchte ich Ihnen einige grundlegende Bibelstellen vorstellen, die Ihnen zeigen, warum wir diese Stadt beobachten müssen. Diese Bibelstellen stammen aus einem Artikel des Chefredakteurs der Posaune, Gerald Flurry, aus dem Jahr 2017 mit dem Titel »Warum Sie Jerusalem beobachten müssen«. Und die Punkte in diesem Artikel drehen sich im Wesentlichen um zwei Gründe. Und der erste ist, dass sich die Ereignisse der Endzeit um Jerusalem drehen. Beginnen wir mit einem Blick auf Matthäus Kapitel 24. Und Jesus Christus legt den Kontext für Matthäus Kapitel 24 ganz klar fest. Er spricht in diesem Buch in den Versen 21 und 22 über eine Zeit des Leidens, die so schlimm ist, dass sie fast so weit geht, dass kein Mensch mehr gerettet werden kann. Und wenn Sie sich den hebräischen Text anschauen, dann steht da, dass kein Mensch gerettet werden würde. Die Menschheit steht kurz davor, sich selbst auszulöschen, alles menschliche Leben auszulöschen. Das macht nur in einer Welt mit Atomwaffen Sinn, in der sich die Menschheit selbst auslöschen könnte. Und in diesem Kontext der totalen Zerstörung schreibt er, wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf. Wir müssen das Buch Daniel und diese Prophezeiungen verstehen. Aber er lenkt die Aufmerksamkeit auf diesen Gräuel an heiliger Stätte in Jerusalem. In Lukas Kapitel 21 und Vers 20 erfahren wir mehr darüber, was das ist. Dort heißt es, wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Das ist eine Anspielung auf denselben Gräuel der Verwüstung. Und hier steht, dass sie Jerusalem beobachten müssen. Sie müssen aufpassen, wenn sie Jerusalem von Armeen umgeben sehen. Wir können einen Blick ins Alte Testament werfen. Das Buch Sacharja erzählt uns Genaueres über die Ereignisse der Endzeit in Jerusalem. In Sacharja Kapitel 14 und Vers 1 heißt es, siehe, es kommt für den Herrn der Tag, dass man in deiner Mitte austeilen wird, was man dir geraubt hat, denn ich werde alle Völker sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und diese Stadt, das sind in umgekehrter chronologischer Reihenfolge die Ereignisse, die zur Wiederkunft Jesu Christi führen. Der Rest des Kapitels handelt von der Ankunft des Messias auf dieser Erde. und wir können dies mit anderen Bibelstellen in Verbindung bringen. Und ich werde Ihnen einige Quellen nennen, damit Sie das später selbst nachprüfen können. Dies bezieht sich darauf, dass die Hälfte Jerusalems von arabischen Armeen eingenommen wird und dann europäische Armeen Jerusalem umzingeln, wovon in Lukas 21 die Rede ist. Und in seinem Buch Jerusalem in der Prophezeiung schreibt Mr. Flurry: Bedenken Sie, der Tag des Herrn und der Konflikt über eine Hälfte Jerusalems werden in demselben Kontext aufgeführt. Das ist so. Denn wenn halb Jerusalem in Gefangenschaft gerät, dann wird diese Krise eine Reihe von Ereignissen auslösen, die zur Wiederkehr Jesu Christi führen werden. Wenn halb Jerusalem gefangen genommen wird, ist das praktisch der erste umfallende Dominostein, der schlussendlich dazu führt, dass Christus wiederkehrt und gegen alle Heiden Krieg führt in Jerusalem. Alles beginnt und endet in Jerusalem. Mit anderen Worten, der aktuelle Konflikt über Ost-Jerusalem ist ein deutliches Zeichen dafür, dass der Tag des Herrn vor der Tür steht. Deshalb müssen wir genau darauf achten, was im Westjordanland und mit den Palästinensern geschieht. Und wenn Sie sehen, wie die UNO oder der Internationale Gerichtshof daherkommen und diese Lügen verbreiten, die besagen, dass Israels Anwesenheit im Westjordanland illegitim ist und sie sich sofort zurückziehen müssen, was wird das für die Spannungen im Westjordanland bedeuten? Wird das dazu führen, dass die Hälfte von Jerusalem fällt? Wahrscheinlich für diese palästinensischen Gruppen, die vom Iran unterstützt werden? Es ist wichtig, dass wir das beobachten. Die Ereignisse der Endzeit drehen sich um Jerusalem. Aber das wirft noch mehr Fragen auf. Okay, also, warum? Warum drehen sie sich um Jerusalem? Warum ist diese Stadt so wichtig? Nun, es gibt eine Menge Gewalt wegen Jerusalem. Und es gab sie, wie wir vor ein paar Minuten von Simon gehört haben. In der Geschichte Jerusalems hat es viel Gewalt gegeben, weil Satan diese Stadt hasst. Und warum hasst Satan diese Stadt? Weil Gott sie liebt. Und genau aus diesem ersten Grund drehen sich die Ereignisse der Endzeit um diese Stadt. Er ergibt sich aus dem zweiten Grund, Jerusalem zu beobachten. Und die Zukunft des Universums dreht sich um Jerusalem. Werfen wir einen Blick auf Jesaja Kapitel 2. Jesaja eröffnet dieses Buch und beschreibt im ersten Kapitel eine Menge Sünden und Probleme. Aber sehr schnell kommt er auf die Lösung und die Hoffnung dahinter zu sprechen. In Jesaja Kapitel 2 und Vers 1: Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, schaute über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege, und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen, und des Herrn Wort von Jerusalem. Gottes Wort wird sehr bald von Jerusalem aus in die ganze Welt hinausgehen. Es wird die Hauptstadt der Welt sein, das Zentrum der göttlichen Erziehung für die Welt. Und weil sich die gesamte Bildung der Welt zu diesem Zeitpunkt auf die Bibel konzentrieren wird und die göttliche Bildung das Zentrum aller Bildung sein wird, wird sich die ganze Welt um Jerusalem drehen. Aber das ist nur der Anfang. Schauen wir uns Offenbarung Kapitel 21 an und sehen wir uns an, welche Pläne Gott letztendlich für diese Stadt hat. Und Vers 2 in Offenbarung 21 sagt: Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist es, wozu die Korrektur und die Leiden der heutigen Welt führen. Gott ist dabei, die Ursachen allen Leids und aller Schmerzen zu beseitigen und eine Lebensweise zu schaffen, die die Erde und das Universum mit Glück und Freude erfüllen wird. Und bald wird Jesus Christus kommen, um diese Lebensweise durchzusetzen. Aber hier wird Jerusalem als Hauptsitz des Universums beschrieben, von dem aus Gott der Vater lebt und regiert. Mr. Flurry schrieb: Keine Stadt hat mehr gelitten als Jerusalem. Keine Stadt wird sich mehr freuen als Jerusalem. Gott wird all der Gewalt und dem Elend ein Ende setzen. Er wird alle Narben heilen und alle Tränen abwischen.
Werfen wir einen Blick zurück auf Sacharja Kapitel 2.
Und erfahren wir etwas mehr darüber, warum Jerusalem diese unglaubliche ewige Rolle spielen wird.
Sacharja hat viel über Jerusalem zu sagen, aber in Sacharja Kapitel 2 Vers 16 heißt es: Und der Herr wird Juda in Besitz nehmen als sein Erbteil in dem heiligen Lande und wird Jerusalem wieder erwählen.
Damit wird die Rolle betont, die Jerusalem in der Zukunft spielen wird, denn Gott wird es erwählen. In seinem Buch hat der ewige Jerusalem erwählt. Herr Flurry schreibt:
Diese Wahl wird bis in die Ewigkeit reichen, wenn diese Stadt durch das neue Jerusalem ersetzt wird. Gott hat einen ewigen Blick auf Jerusalem, und das kann man von keiner anderen Stadt sagen. Wenn Gott eine Stadt auswählt, erwarten sie, dass sie spektakulärer ist als alles, was sich der Mensch vorstellen kann. Jerusalem ist eine so inspirierende Vision. Eigentlich ist es die Vision der Bibel.
Ich meine, das ist der Grund, warum sich das Universum letztlich um Jerusalem drehen wird. Wenn Sie sich die verschiedenen Gründe ansehen, warum wir Jerusalem beobachten, dann ist das der Kern der Sache. Denn der Ewige hat Jerusalem erwählt. Gott hat Jerusalem auserwählt und er hat ein Ziel für die gesamte Menschheit. Und er wird dieses Ziel lenken, indem er die gesamte Menschheit in seine Familie aufnimmt. Und er hat Jerusalem auserwählt, für immer sein Hauptquartier zu sein. Nun, und das gibt uns einiges zu tun. Schauen wir uns den Psalm an, Kapitel 137. Er sagt uns etwas sehr Wichtiges über unsere eigene Haltung gegenüber Jerusalem. Psalm 137, Vers 5. Vergesse ich dein Jerusalem, so werde meine Rechte vergessen. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich nicht lasse Jerusalem meine höchste Freude sein. Gott hat sich für Jerusalem entschieden und das müssen auch wir tun. Über unsere Hauptfreude, über alle anderen Interessen. Und seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden hat Gott Diener eingesetzt, die eine Leidenschaft für Jerusalem hatten. In Hebräer 11 und Vers 10 erfahren wir, dass Abraham auf diese Stadt blickte. David hatte eine unglaubliche Vision von Jerusalem. Er eroberte sie. Er vereinigte die Nation um sie herum. Dann wollte er mitten in der Stadt einen Tempel für Gott bauen, damit die ganze Nation auf Gott und die Zukunft blicken konnte. Und es ist kein Zufall, dass die Diener, die Gott einsetzte, mit aller Macht daran arbeiteten, Gottes Sicht auf Jerusalem zu entwickeln, Jerusalem zu wählen. Hier ist ein sehr aussagekräftiges Zitat aus Der Ewige hat Jerusalem erwählt. Der Ewige hat Jerusalem erwählt ist das tiefe Verständnis, das man braucht, um Satan zu besiegen und Gott treu zu bleiben. Es ist die inspirierendste, erbaulichste und wunderbarste Hoffnung, die die Menschheit je haben wird. Gott möchte, dass sie es heute lernen, damit sie diese schrecklichen Zeiten überstehen können. In dieser furchtbaren Welt, die vom Teufel beherrscht wird. Wir brauchen diese Vision, um die kommenden Strapazen zu überstehen. Wenn sie diese Vision verlieren, werden sie geistlich scheitern. Ohne dieses Verständnis wird ihnen die Motivation fehlen, sich zu läutern und Gottes Gerechtigkeit zu suchen. Wenn sie sich nicht für Jerusalem entschieden haben, werden ihre Prüfungen sie überwältigen. Wenn wir nicht in der Lage sind, unseren Blick über diese materielle Welt hinauszurichten, werden wir das Werk, das Gott für uns vorgesehen hat, niemals vollenden können. Aber wenn sie erkennen, dass Gott Jerusalem auserwählt hat, und diese Wahrheit so verstehen wie Gott, dann werden sie aufgerichtet und bewegt sein, wie man es mit Worten nicht beschreiben kann. Also, ja, beobachten Sie Jerusalem. Beobachten Sie die Armeen um diese Stadt, den Terrorismus um diese Stadt. Die weltweiten Ereignisse im Nahen Osten, die sich auf diese Stadt auswirken. Wir müssen diese dringenden Zeiten sehen, in denen wir leben. Aber noch wichtiger ist, dass sie feststellen, dass der Ewige Jerusalem erwählt hat. Und all diese physischen Ereignisse, die sich derzeit in Jerusalem abspielen, sind letztlich darauf zurückzuführen, dass der Ewige Jerusalem erwählt hat. Deshalb möchte ich Ihnen zum Abschluss das kostenlose Buch mit demselben Titel anbieten. Der Ewige hat Jerusalem erwählt von Posaune-Chefredakteur Gerald Fleury. Und es wird Ihnen wirklich helfen, die Vision zu entwickeln, die Sie brauchen, um die dunklen Weltereignisse, die vor uns liegen, zu überstehen. Dieses Buch enthält eine so positive Vision. Es macht so viel Freude zu lesen, es ist so inspirierend zu lesen. Es ist kostenlos, es gibt keine Kosten, es gibt keine Folgekosten. Wir werden Sie nicht um Geld bitten oder Sie zu einem anderen Schritt drängen, wenn Sie dieses Exemplar bestellen. Wir wollen Ihnen einfach nur das Buch geben und wenn das alles ist, was Sie wollen, halten wir den Mund. Es sei denn, dass Sie das Magazin abonnieren oder aktiv nach mehr Material fragen, dann geben wir es Ihnen gerne. Aber wir wollen es einfach an ein möglichst großes Publikum weitergeben. Ich denke, es ist wichtig, das klarzustellen, denn wir leben in einer Zeit, in der so viele Dinge angeboten werden, die kostenlos sind, aber einen Haken haben. Kostenlos, aber mit einem Haken. Und oh, und dann bekommen wir Ihre Daten und verkaufen sie an all diese anderen Leute weiter. Wir tun nichts von alledem. Wir wollen einfach nur dieses Material weitergeben. Wir sind von dieser ewigen, auserwählten Vision Jerusalems inspiriert und wir wollen sie Ihnen einfach geben. Wir alle, die wir an dieser Show arbeiten, stehen hinter der Kamera. Aber auch all die anderen, die stundenlang an dieser Sendung arbeiten, George Haddad, Isaac Lorenz, viele andere, Posaune-Chefredakteur Joel Hilliker. Er hat viel mit dieser Sendung zu tun und wir alle wollen, dass sie so viele Zuschauer wie möglich erreicht. Vielen Dank also, dass Sie bei uns sind. Wenn auch Sie diese Sendung einem möglichst großen Publikum zugänglich machen möchten, klicken Sie bitte auf Gefällt mir. Abonnieren Sie sie oder hinterlassen Sie uns einen Kommentar. Das hilft der Sichtbarkeit dieser Videos. Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, schicken Sie uns eine E-Mail an info@posaune.de. Wir werden ein Programm wieder am Montag haben. Und bis dahin beobachten Sie bitte weiterhin Ihre Welt.